Ich habe mal an die Kinder, Teenies, Jugendliche eine Frage. Und zwar die Frage, warum seid ihr heute Morgen hier? Schwierige Frage, ne? Ich weiß gar nicht, wo Arne jetzt im Moment hängt da hinten. Du kamst so müde rein heute Morgen, Arne. Ende Gottes, warum bist du hier? Er zuckt mit den Schultern. Du bist ein bisschen auch ein Gewohnheitstier, ne? Jeden Sonntag bist du ja eigentlich hier. Und dann ist man auch in den Ferien, denke ich, morgens, am Sonntagmorgen doch einigermaßen wach und sagt, ich gehe zum Gottesdienst. Warum bist du denn hier heute Morgen? Ja? Zwei wichtige Dinge hat er gesagt. Also einmal auch, weil es Gewohnheit ist und weil ihn seine Mutter geweckt hat. Ganz wichtig. Du hast noch einen dritten Grund, den weiß ich. Da steht nämlich immer bei ihm hier der Kollektenkorb. Er ist einer der Kollektensammler. Das machen wir nachher dann, aber du vergisst es nicht, sonst ne, kriege ich nachher Ärger mit unserem Kassenverwalter. Der ist heute in Urlaub. Ja, also warum seid ihr denn heute hierher gekommen? Ja? Ein Segen zu empfangen, sagt Tatjana. Und bei euch beiden, ihr seid hier zu Besuch, ne? Wie heißt ihr beiden? Leonie? Leonie und Jennifer, ihr seid zu Besuch hier, ne? In Westrum. Und warum seid ihr hier heute Morgen? Ja, weil Leonies Oma sie geweckt hat. Ja, das ist also eine ganz spannende Frage. Das finde ich gut. Ich habe mich heute selber geweckt, heute Morgen. Ja, es könnte natürlich auch sein, dass Leonies Oma und dann die anderen Mütter und Väter, die hier sind und Großeltern, heute Morgen den Wunsch hatten, in ihrem Herzen ihre Kinder zu Jesus zu bringen. Das könnte der Grund sein, warum sie euch heute Morgen in aller Herrgottsfrühe geweckt haben und euch ins Badezimmer geschickt haben. Da gab es ein Frühstück und jetzt seid ihr hier. Diese Geschichte haben wir vorhin gehört. Da sind Leute, die bringen Kinder zu Jesus. Und es wird auch der Grund angegeben, warum sie von diesen Leuten zu Jesus gebracht werden, die Kinder. Nämlich, sie wünschen sich die Leute, dass Jesus die Kinder anrührt. Was immer damit auch gemeint ist. Und da gibt es die Jünger, die Bodyguards Jesu, so hat es mal einer von den jungen Leuten gesagt. Leibwächter, so haben sie sich zumindest verstanden, obwohl er es ja gar nicht nötig hat, Bodyguards zu haben. Er hat ja Legionen von Engeln, die er befehligt. Diese Jünger stellen sich plötzlich den Leuten in den Weg, die Kinder zu Jesus bringen möchten. Und dann fährt Jesus sie sehr zornig an. Das ist ein Ausdruck, der dort verwendet wird in der Bibel, der klingt nach heiligem Zorn. Luther übersetzt sehr schwach an dieser Stelle unwillig. Aber es geht eigentlich um mehr. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, das Reich Gottes nicht wie ein Kind empfängt, könnt ihr in das Reich Gottes nicht eingehen. Den Kindern gehört das Reich Gottes. Und dann nimmt er die Kinder und drückt sie, das wird nur bei Markus so gesagt, im Markus-Evangelium. Also diese Geschichte findet sie in allen drei synoptischen Evangelien. Aber bei Markus steht, dass er die Kinder an sein Herz drückt, sie umarmt, ihnen dann die Hände auflegt und sie segnet. Ich lade alle mal ein, so einen Augenblick die Augen zuzumachen oder so zu tun, als wären sie zu. Und darüber nachzudenken, wie sah diese Szene wohl damals aus? Als Menschen Kinder zu Jesus brachten und Jesus die Kinder dann anrührte und sie segnete. Also was für ein Film läuft da in unserem Kopf ab an dieser Stelle? Das ist eine bekannte Geschichte, die wir oft schon gehört haben. Wenn wir so einen Augenblick darüber nachdenken. Ich habe vor kurzem einen alten Leitz-Ordner bei uns in der Garage gefunden. Da stellen wir immer alles ab, weil wir keinen Dachboden haben. Und in diesem Leitz-Ordner waren Vorlesungsmitschriften. Weit über 30, 40 Jahre alt. Aus meiner Seminarzeit. Und unter anderem fand ich dort auch einen Zettel. Und auf diesem Zettel war notiert, wie mein Film im Blick auf diese Geschichte aussah. Unsere Dozentin für praktische Theologie, Dorothea Nowak, der ein oder andere kennt sie noch von früher, sie ist inzwischen heimgegangen, die hatte uns aufgefordert, auch die Augen zuzumachen und darüber nachzudenken, was für ein Bild wir sehen, wenn wir diese Geschichte im Neuen Testament lesen. Das war ganz interessant, was ich da zusammengeschrieben hatte. Also zunächst habe ich geschrieben, dass da Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen. Das stand mir so vor Augen. Eltern. Und vor allem Mütter. Das war so meine Urerfahrung, weil ja hauptsächlich die Mütter in unseren christlichen Familien für die geistliche Kindererziehung zuständig sind. Ich weiß das auch von Russlanddeutschen, dass sie sagen, unsere Mütter und Großmütter waren die, die das Evangelium von Generation zu Generation weitergegeben haben. Die Väter waren ja irgendwie im beruflichen Leben engagiert, haben sich dann oft nicht als Christen geoutet. Viele sind erst hier, als sie dann im Westen waren, zum Glauben gekommen an Jesus. Das war ja sehr gefährlich in der Sowjetunion, sich als Christ zu bekennen. Aber die Mütter und Großmütter haben das Evangelium weitergegeben. Also vor meinen Augen standen hauptsächlich Mütter, die ihre Kinder zu Jesus brachten. Und dann diese Szene, wo Jesus so ein Kind auf den Arm nimmt, da hatte ich so ein Mädchen, sag ich mal, so wie Trintje vor Augen. Blond und blauäugig, ganz lieb. Und Jesus herzt dieses Kind und segnet es. Und dann sagte unsere Dozentin, und jetzt guckt mal in den Text und schaut mal, was dort steht. Das Erste, was dort steht, sie brachten Kinder zu Jesus. Da ist also von Eltern überhaupt nicht die Rede. Es können Eltern durchaus gewesen sein, aber vielleicht auch Großeltern, Onkel und Tanten, Nachbarinnen, Nachbarn, sie brachten Kinder zu Jesus. Es wird auch in diesem Text uns nichts darüber verraten, ob die Eltern, ob die Nachbarinnen, ob die Tanten, Onkel, Großeltern gläubige Leute waren. Glios, gläubig in unserem Sinne. Born again, wiedergeboren. Also Leute, die selber schon Jesus in ihr Herz aufgenommen hatten. Steht nichts drin. Was dort steht ist, dass es Leute gab, wahrscheinlich Männer und Frauen, die Kinder zu Jesus bringen. Das war für mich damals überraschend. Irgendwelche Leute, die sich Kinder geschnappt haben, gehört hatten, da ist Jesus in der Stadt und die dann ihre Kinder zu Jesus bringen. Das Zweite, es wird auch über die Kinder nichts gesagt. Also unsere Bilder haben ja oft eben so liebe Kinder vor Augen. So steht es jedenfalls auch in den Kinderbibeln, kann man das lesen, wenn also solche Geschichten illustriert werden. Das sind also Kinder, denen in Sachen Liebe keiner mehr was vormachen kann. Die eigentlich gar nicht noch lieber werden können. Solche Kinder werden da uns vor Augen gemalt. Aber hier steht in Markus 10 nichts vom Charakter der Kinder. Es könnte also auch ein kleiner Rabauke sein, der vorher seinen Bruder verprügelt hat. Sowas passiert ja. Oder der seinem Lehrer einen Streich gespielt hat. Oder was anderes ausgefressen. Oder vielleicht ein trauriges Kind. Vielleicht auch ein fröhliches Kind. Also über die Kinder selber wird in unserer Geschichte überhaupt nichts gesagt, sondern nur, dass Kinder von irgendwelchen Leuten zu Jesus gebracht werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich tiefer darüber nachdenke, dass es nicht so sehr die lieben Kinder waren, die man zu Jesus gebracht hat. Die pflegeleichten, die unproblematischen, die gesunden. Sondern vielleicht eher die anderen. Dass also die Leute, die Kinder zu Jesus brachten, sich gesagt haben, also hier kann nur noch Jesus helfen, vielleicht. Dieses Kind braucht unbedingt einen Segen von diesem Jesus aus Nazareth, der Kranke heilen kann und Tote auferwecken, der anders predigt und verkündigt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, der irgendwie eine ganz tiefe Ahnung von Gott hat. Nur der kann diesen Kindern helfen. Das Dritte, was mir dann damals auffiel und heute neu an dieser Geschichte ist, warum bringen die Menschen ihre Kinder zu Jesus? Und es heißt in unserem Text, dass er sie anrühren sollte. Wir haben ja diesen Text oft auch, wenn wir Kinder in unserer Gemeinde segnen. Babys werden bei uns in der Gemeinde ja nicht getauft, sondern wir segnen sie in der Gemeinde im Gottesdienst. Sie sollen sich einmal selber für Jesus entscheiden, wenn sie sich denn entscheiden können. Aufgrund ihres persönlichen Bekenntnisses zu Jesus Christus werden Menschen hier in unserer Gemeinde getauft. Aber wir segnen Kinder. Und dann lesen wir diese Geschichte von der Kindersegnung vor. Und begründen damit die Kindersegnung. Und ich habe beim neuen Lesen dieses Textes festgestellt, dass man so ohne weiteres eine Kindersegnung im Gottesdienst mit diesem Text nicht begründen kann. So ohne weiteres. Das Alter der Kinder wird ja hier nicht genannt. Wir segnen in der Regel hier Babys. Neugeborene, können auch 12- und 14- und 16-Jährige in unserem Text gewesen sein, die Eltern oder irgendwelche Leute zu Jesus bringen. Und interessant ist ja auch, dass nicht die Jünger die Kinder segnen. Wie wir das hier ja praktizieren, die Jünger Jesu legen den Kindern die Hände auf und segnen sie. Pastor der Gemeinde, Ältesten, Diakone, Eltern. Wir machen das auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist eine wichtige Geschichte, Kinder zu segnen, als Vater und Mutter und als Älteste und Diakone in der Gemeinde und als Mitarbeiter in der jungen Gemeinde, in der Jugendarbeit und Kinderarbeit. Kinder können nicht häufig genug gesegnet werden. Aber in dieser Geschichte geht es nicht darum, dass Jünger die Kinder segnen, sondern die Leute bringen ihre Kinder zu Jesus, dass er sie anrührt. Versteht ihr? Im Segen können wir ja nur das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Und die Leute machen deutlich, ich weiß nicht, ob das reflektiert bei ihnen war, aber dass sie mit ihren Kindern zu Jesus müssen. damit er weitergibt, was er, Jesus, empfangen hat. Und selbst wenn wir Kinder segnen im Namen Jesu, dann kommt nicht das wirklich zum Ausdruck, um das es hier in dieser Geschichte geht, dass Jesus nämlich die Kinder anrührt. Und was für mich dabei herauskommt, ist, dass man offensichtlich die Kinder auch zu Jesus bringen kann, ohne dass ein Kindersegnungsgottesdienst stattfindet. Dass man das sogar täglich tun kann. Dass man das sogar auf Distanz tun kann. So wie wir das fast jeden Morgen machen, wenn wir bei uns so beim Frühstück so eine Gebetsreise um die Welt machen und unsere Kinder in Israel und in Berlin und in Kredingen bei Walsrode segnen. Dann bringen wir unsere Kinder zu Jesus, damit er sie anrührt. Gerade wenn die Kinder aus dem Haus sind, merkt man ja, wie kurz unsere Arme sind. Und da ist es ja gut, wenn sie ab und zu dann nochmal aufkreuzen und zu Besuch kommen. Aber wir merken dann häufig auch, dass Reden überhaupt nichts mehr nützt. Bei unseren größeren Kindern. Da ist schon eine Prägung irgendwie vorhanden. Aber sie zu Jesus bringen, damit er sie anrührt. Das ist die vornehmste Aufgabe, nicht nur von Eltern, sondern von Leuten, die die Adresse Jesus kennen. Vielleicht hast du in deiner Nachbarschaft Kinder, über die du dich bislang sehr aufgeregt hast, weil sie immer deine Hecke zertrampeln. Oder die sonst irgendwie ärgern, was rüberschmeißen. Vielleicht kannst du das heute mal unter einem ganz neuen Gesichtspunkt sehen. Diese Kinder sind in deiner Nachbarschaft, weil du eine Adresse kennst, bei der und unter der Kinder wirklich geholfen werden. Jesus. Und vielleicht hörst du einfach mal auf, dich zu ärgern über diese Kinder aus deiner Nachbarschaft, die so laut sind, die dich in deiner Mittagspause stören. Und segne sie einfach und bring sie dann im Gebet zu Jesus, damit er sie anrührt. Was ist denn das für eine wunderbare Geschichte, wenn in dieser Stadt in Jever alleine alle, die die Adresse Jesu kennen, ihre Kinder aus Nachbarschaft, aus dem Familienkreis, immer wieder zu Jesus bringen würden, damit er sie anrührt. Ich denke, das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Und wer sich auskennt heute, was Kinder angeht und Jugendliche, der weiß, wie viel sie berührt in dieser Welt, in der sie leben und groß werden. Was sie sogar ganz tief berührt. Das ist eine ganz große Not heutzutage. Schaut euch mal bei Facebook um. Was eure Kinder berührt. Also wirklich im tiefen Inneren anspricht und sie dort erreicht. Schaut euch da mal um. Was sie wirklich innerlich anfasst. Sprecht mit ihnen mal über ihre Vorbilder, die sie haben. Welche Helden da gewissermaßen ihnen vor Augen stehen. Die Macht haben. Die mit Gewalt Probleme lösen, die andere unterjochen. Das sind tiefe Dinge, die Kinder innerlich ansprechen und anrühren. Dieses Wort, was im Griechischen hier für anrühren gebraucht wird, das kennen wir als Fremdwort auch aus der Pädagogik und aus der Psychologie. Das ist das Wort Haptik. Kinder lernen ja dadurch, dass sie berühren, dass sie nach Dingen greifen. weiß das von meinem Vater, ich hatte ja 4 Schwestern, habe ich es also mindestens 2-mal miterlebt, richtig bewusst, dass wenn das Kind geboren war, was machte mein Vater? Er steckte seinen Finger dem Kind vor die Augen oder berührte damit die Hand, und wenn das Kind zugriff, zupackte, das Neugeborene, sagte er, oh, mit der Welt ist alles in Ordnung. Wenn es zugreifen konnte. Weil ein Kind seine Umwelt in erster Linie erlebt dadurch, dass es Dinge anpackt, nachher auch dann in den Mund nimmt. Und in diesem Bereich nennt man es die Haptik. Ja? Also Erkenntnisgewinn über Berührung, über Anpacken, über Zupacken, auch über Lutschen und so weiter. Wir wissen, dass also Berührung ja viel tiefer geht. Dass nicht so die äußeren Dinge sind, der Geschmack, ob ein Gegenstand fest ist oder hart oder weich, sondern dass das, was uns berührt, eben auch unsere Seele erreicht. Kinder, berührt es, wenn die Familie kaputt geht. Es berührt sie zutiefst. Das sind Hypotheken, die so ein Kind mit in seine Zukunft nimmt. Kinder, berührt es, wenn Papa und Mama sich trennen. Was erleben heute Kinder an dieser Stelle? Es gibt ja einige hier in unserer Gemeinde, die in diesem Bereich auch arbeiten, pädagogisch arbeiten, betreuend, Familien betreuen und so weiter. Was dort erlebt wird, was Kinder schon in den ersten Lebensjahren erlebt haben, da gibt es Ältere hier unter uns, die haben das ihr Leben lang, trotz Krieg und Flucht, nicht erlebt. Das berührt sie ganz tief. Und jetzt Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berührt. Versteht ihr? Mit zu diesen vielen negativen Einflüssen, denen unsere Kinder ausgesetzt sind, nun ein anderer Einfluss kommt. Der Einfluss des Allerhöchsten. Wenn er sie berührt. Und neue Realitäten schafft. Auf seine Art und Weise. Wir wissen nicht, wie er das macht bei dem Einzelkind. Wollen wir ihm auch überlassen. Aber dass er es macht, das darf unser Wunsch sein, unsere Sehnsucht, dass Jesus Kinder berührt. Unsere eigenen und auch die anderen. Jesus, und das ist mir auch neu aufgefallen, spricht gar nicht mit den Kindern in unserer Geschichte. Das wissen wir ja als Eltern, dass Worte ganz wenig ausrichten. Wie oft sagen wir unseren Kindern, das darfst du nicht, das sollst du nicht, mach das. Reden uns in den Mund fusselig. Und das wusste Jesus vielleicht auch als guter Pädagoge. Er hat eine andere Art und Weise, ihnen zu zeigen, dass er sie liebt. Er herzte sie und legte ihnen die Hände auf. Aber er redet mit den Jüngern in der Geschichte. Und er stellt die Kinder gewissermaßen als ein Beispiel hin. Wenn ihr nicht so werdet, das ist vom Reich Gottes die Rede, wenn ihr das Reich Gottes nicht so empfangt, wie ein Kind es empfängt. Und da habe ich in den letzten Tagen also sehr viel nachgeblättert und nachgeguckt. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, wenn ihr das Reich Gottes nicht empfangt wie ein Kind? Was meint er damit? Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder? Das sagt er ja öfters bei Predigten. Ähnlicherweise. Was meint er damit? Und da gibt es eine ganze Menge Material im Internet zu finden, bei Google, nicht? Kindersegnung, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, eingeben und so, und dann stößt man auf zahlreiche Predigten. Aber ich muss sagen, das hat mich alles nicht befriedigt, was ich da gelesen habe, weil ich den Eindruck hatte, die lesen da was rein. Bei katholischen Predigten sehr stark immer so diese Unschuldsgeschichte, so unschuldig wie Kinder zu werden, dabei wissen wir, Kinder sind ja gar nicht unschuldig. Weiß ich aus meiner eigenen Kindheit. Das erste Erlebnis. an das ich mich noch bewusst erinnern kann, das war das Erlebnis, dass meine Schwester eine geklebt habe, da war ich 3 Jahre alt. Und sie war so 1,5 und 2 und sie fiel in eine Pfütze. Und dann hat mein Vater mir gezeigt, wie weh das meine Schwester getan haben muss. Und ich wurde nach Hause gebracht mit 3 Jahren und ins Bett gelegt. Und wir gehen jetzt zu Oma, hieß es. Diese Geschichte habe ich noch bis heute vor Augen, ganz tief in meinem Herzen verwurzelt. Heute hat mir meine Mutter dann erzählt, dass sie gar nicht weggegangen sind zu Oma, sondern vor dem Kinderzimmerfenster gestanden haben und geguckt haben, was ich wohl mache. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt ganz allein. Meine Eltern haben mich verlassen, weil ich meiner Schwester eine geklebt habe. Und das fand ich furchtbar ungerecht. Kinder sind gar nicht so unschuldig, wie sie manchmal tun. Kinder können ziemlich gemein auch manchmal sein. Wenn ich daran denke, was wir in unserer Schulklasse rumgemobbt haben. Und es war mir fast peinlich, auf dem ostfriesischen Kirchentag letzte Woche so ein Mädchen, auch ergraut wie ich, wiederzutreffen, die ein Mobbingopfer in unserer Klasse war. Konnte nicht lesen und schreiben, hatte große Probleme, Legasthenikerin. Und wir haben das so weidlich ausgekostet und sie immer wieder vorgeführt. Und ganz besonders schlimm war es, wenn die Lehrerin wie jeden in der Grundschule, wie jeden Vormittag zur Teepause ins Lehrerzimmer ging. Und dann wurden 2 aus der Klasse nach vorne an den Lehrertisch gesetzt und die durften dann sozusagen im Namen der Lehrerin den Unterricht fortführen. Und dann gab es an der Tafel so Möglichkeiten aufzuschreiben, Erwin hat geschwatzt oder so, nicht? Das, und wurden dann auch nachher anhand dieser Liste wurden dann auch von der Lehrerin Strafen ausgeteilt. Also was gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Aber wir haben dann solche Situationen ausgenutzt, um solche Leute vorzuführen und uns lustig über sie zu machen. Ich denke an einen Mitschüler vom Gymnasium, der es ablehnt, zu Klassentreffen zu kommen. Weil er sagt, was ihr mir angetan habt in der Schulzeit, das kann ich nicht vergessen. Deswegen kommt er nicht. Uwe heißt er. Kinder sind keine Unschuldsengel. Also sagen wir, Kinder greifen einfach zu. So wie beim Babytest meines Vaters. Machen vielleicht kleine Kinder. Aber ich kenne andere, die sind durchs Leben schon geprägt und greifen nicht unbedingt zu. Manche sind auch zu verwöhnt. Die kriegen alles. Wir freuten uns über die Onkel und Tanten, die ihre Taschen voller Bonbons hatten. Aber ich kenne heute Kinder, die gucken dann sich das Bonbonpapier genau an, wie viel Kalorien und so weiter und sagen, lass mal stecken. Die greifen nicht zu. Und wieder andere sagen, naja, Kinder, das sind solche, die lernen und die wachsen. Das macht ein Kind natürlich in der Regel, es wächst und es lernt. Aber ich kenne auch Kinder, die schon ziemlich alt aussehen an dieser Stelle. Die nicht mehr lernen. Einfach zugemüllt sind mit dem, was tagtäglich gewissermaßen da in ihr Leben kommt, über die modernen Kommunikationsmittel. Oder die nur in ganz bestimmten Bereichen lernen und mit dem Computer wunderbar umgehen können, aber nachher keine soziale Kompetenz entwickeln, weil sie das nicht gelernt haben. Und es auch nicht lernen wollen. Aus welchen Gründen? Weil es einfacher ist, mit dem Computer umzugehen, als mit Menschen. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht genau, was Jesus meinte, wenn er sagte, dass man von den Kindern lernen soll. Und wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, was meinte er damit? Er gibt uns hier einen Predigttext, nämlich so ein Kind. Und sagt, so müsst ihr werden. Und dann hätten wir doch gerne gewusst, was meint er denn, wie man denn ein Kind werden kann und sich wie ein Kind verhalten kann. Keine Antwort, an keiner Stelle im Neuen Testament. Obwohl er häufiger davon spricht, dass man wie ein Kind werden soll. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, an dieser Stelle, dass Jesus uns das jedem Einzelnen von uns zumutet, sich mit Kindern zu beschäftigen. Und hinzuhören und hinzuschauen und zu sehen, was das denn bedeuten könnte für uns. Das Reich Gottes anzunehmen wie ein Kind. Wenn wir denn ein Kind uns anschauen. Das war das Letzte, was Jünger in der damaligen Zeit tun wollten, sich mit Kindern zu beschäftigen. Die waren ja erst gewissermaßen ernst zu nehmen, wenn die Jugendrituale sozusagen durchgeführt wurden. Also wenn sie dann gewissermaßen ins Erwachsenenalter eintraten und die Schrift lesen durften in der Synagoge, dann war so ein Kind ernst zu nehmen. Der 12-jährige Jesus im Tempel, da fing es dann so an der Stelle. Aber vorher Kinderkram. Und jetzt stellt Jesus Kinder in unsere Mitte und sagt, das ist euer Predigtext. Wenn ihr in das Reich Gottes hineinkommen wollt, beschäftigt euch mit Kindern und guckt. Keine vorgefertigten Antworten. Sondern wir werden entlassen in ein Nachdenken darüber, was das für uns, für mich bedeuten könnte, wie ein Kind zu werden. Sicherlich nicht das, was unser Mathelehrer meinte, wenn ich immer mal so im Matheunterricht meine Papierflugzeuge unter der Bank baute, dass er dann sagte, Helms, Sie sind und bleiben ein Kindskopf. Und dann habe ich auch manchmal geantwortet, habe gesagt, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder. Man kennt ja Bibelstellen meistens in solchen Konfliktsituationen ganz gut und beruft sich dann darauf. Aber das sicherlich, oder vielleicht doch. Was heißt das? Beschäftigt euch mal in der kommenden Woche mit Kindern. Und dann bringt sie zu Jesus, damit er sie anrührt, sie segnet. Amen.